ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Eine Frage des Vertrauens. Scholz und der Weg zur Neuwahl.
Dieser 16. Dezember 2024 ist ein Tag für die Geschichtsbücher. Das, was heute Nachmittag ab 13 Uhr im Bundestag passiert, das kommt eben nicht oft vor. Es ist das 6. Mal heute in der Geschichte. Der Kanzler stellt also die Vertrauensfrage. Wie kam es, dass wir da jetzt sind, dass da heute Olaf Scholz im sicher vollbesetzten Plenum diese Frage stellen wird? Georg Schwarte in Berlin hat sich das mal genauer angeschaut. Die Ampel und der lange Weg zur Vertrauensfrage.
Mehr Fortschritt wagen, so ging's mal los, damals mit dieser Ampel.
Wir haben uns fest vorgenommen, dass wir für Respekt und Zusammenhalt sorgen.
Was am Ende eher verschwand, der Zusammenhalt oder der Respekt? Oder doch der Fortschritt, weil nicht nur die Welt, auch die Ampel erlebte, was hinter einem Wort steckte.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Dass das auch für den Koalitionsvertrag hätte gelten müssen, für Prioritäten und Projekte. Damals hat die Ampel es übersehen, es menschelte.
Wir alle sind uns menschlich eh sehr nah. Ich glaube, das ist etwas, was diese Koalition auszeichnet, dass hier eine gute Kooperation stattfindet.
Sie nahmen sich viel vor, zu viel offenbar. Und mittendrin einer, der sich als Ermöglicher verstand, so wie sein Finanzministerium.
Ermöglichungsministerium.
Christian Lindner.
Herr Lindner, bist du? Läuft super.
Was genau meinen Sie mit unabgestimmten Vorstößen?
Christian und Robert. Damals, 2022 schon, wusste der grüne Vizekanzler Habeck, warum das alles auch nichts werden könnte.
Wenn wir uns in unseren Ressorts verschanzen und sagen, Hauptsache ich stehe gut da und dich lasse ich mal ein bisschen rumzappeln, dann wird das alles nichts werden.
Es folgten erste Haarrisse im Fortschrittsfundament. Den Atomausstieg gibt es per Machtwort.
Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch.
Aber wer führte hier wen? Sie stritten tapfer und bestritten, dass die gemeinsame Idee unterwegs abhanden gekommen war.
Doch, davon ist noch viel übrig,
sagt Robert Habeck Ende 2022. Aber das Hickhack nimmt zu und die Lippen auch vom Vizekanzler wurden im ARD-Interview so schmal wie die Gemeinsamkeiten.
Das Hickhack geht ja immer noch weiter. Ja, was ist die Frage? Die Frage ist, wollen Sie das nicht beilegen, dieses Hickhack? Selbstverständlich. Und was machen Sie, um das zu tun? Reden.
Sie redeten. 80 Stunden etwa über einen Nachtragshaushalt samt Haushaltsentwurf. Schon da raunte das politische Berlin das Wort Neuwahl, aber noch hielt der Schein.
Solche Überlegungen haben keinerlei Rolle gespielt. Zu keinem Zeitpunkt. Und das Ergebnis, das wir Ihnen hier einmütig präsentieren können, spricht ja für sich.
Es sprach für sich. Und Lindner rief den Herbst der Entscheidungen aus, ob schon ein D-Day-Entwurf der FDP nahelegte, dass alles längst entschieden war. Omid Nuripur, damals noch Grünen-Chef, attestierte seiner Fortschrittskoalition öffentlich Übergangsstatus.
Aber ja, diese Übergangsregierung, hätte ich jetzt fast gesagt, aber diese Regierungskonstellation als Übergang für die Zeit nach Merkel war notwendig.
Aber offenbar irgendwann nicht mal mehr notdürftig zusammenzuhalten. Am Ende war es der verfluchte Haushalt.
Den verfluchten Haushalt, den hätten wir hinbekommen müssen und dann hätte man sehen müssen, wie es weitergeht. Ja, nun ist es anders gekommen.
Am 6. November war der Fall der Fortschrittskoalition so weit fortgeschritten, dass der Kanzler nicht die Fassung, aber die Geduld verlor.
Lindner und seine FDP haben die Arbeit der Bundesregierung über Monate hinweg systematisch sabotiert.
Das Vertrauen ineinander verschwunden, die Koalition am Ende.
Das Ende einer Koalition ist außergewöhnlich, aber es ist nicht das Ende der Welt,
sagt jetzt der Bundespräsident. Und in der Welt des Kanzlers ist die Vertrauensfrage heute im Bundestag ohnehin nur der Auftakt für ein Fest namens Neuwahlen am 23. Februar.
Für mich ist das so, dass wir hier ein großes demokratisches Fest haben. Und das gelingt am besten, wenn alle gemeinsam zur Party schreiten.
Um 13 Uhr stellt Scholz diese Vertrauensfrage im Bundestag. Es ist die 6. in der Geschichte. Zweimal sprach das Parlament den Kanzlern, die sie stellten, tatsächlich das Vertrauen aus. Dreimal allerdings verloren die Antragsteller die Vertrauensfrage, was sie aber auch wollten, um eben Neuwahlen zu erreichen. Das war also ein Schachzug. Auch Olaf Scholz will Neuwahlen und wählt also jetzt diesen Schachzug. Er müsste das Vertrauen des Parlaments also verlieren. Und alle scheinen auch davon auszugehen. Ich habe mit Julia Reuschenbach darüber gesprochen, Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität in Berlin. Und ich habe sie gefragt, ist das wirklich so vorhersehbar oder könnte da heute noch was dazwischen kommen?
Ja, ich würde schon davon ausgehen, dass die letzten Wochen auch dazu geführt haben, man hat sich ja Zeit gelassen, dass das in den Fraktionen intensiv besprochen wurde, dass man natürlich jetzt auch sicherstellen will, dass der Plan von Olaf Scholz aufgeht, dass ihm also das Vertrauen nicht ausgesprochen wird. Und das kann man sicherstellen, indem sich die Beteiligten entweder enthalten oder mit Nein stimmen. Eine Enthaltung zählt als Nein-Stimme. Und ich gehe davon aus, dass die drei bisherigen Regierungsfraktionen sicherstellen werden, dass man dahin kommt, weil wir ja auch gesehen haben, es wurde in den letzten Wochen viel darüber diskutiert, was würde passieren, wenn die AfD womöglich ihm wählen würde. Ich glaube, das hat alles dazu geführt, dass wir da einen sicheren Ausgang erwarten.
Könnte es passieren, dass wenigstens einzelne AfD-Abgeordnete ihm sozusagen das Vertrauen aussprechen, einfach um gemein zu sein?
Ja, natürlich. Also man soll nichts ausschließen in diesen Zeiten. Sie haben ja schon darauf hingewiesen, dass es sozusagen bewegte Zeiten sind. Wir haben aus der AfD gehört, dass sie sagen, Einzelne zumindest, Scholz ist uns lieber als ein potenzieller nächster Bundeskanzler Friedrich Merz. Gleichzeitig hat die Partei an sich aber ja seit Monaten Neuwahlen gefordert und auch aktiv Politik gegen die Ampel gemacht. Also wenn, dann rechne ich da mit einzelnen Stimmen und nicht damit, dass das den Ausgang der Abstimmung verändert.
Mhm. Die Abstimmung, die besiegelt ja dann auch das endgültige Aus der Ampel. Kann man also heute Abend, heute Nachmittag einen Strich unter diese in großen Teilen sehr unbeliebte Koalition machen?
Ja, kann man schon. Ich würde sagen, eine Koalition, die mit einer großen Erwartungshaltung gestartet ist an sich selbst, in der Idee, sehr unterschiedliche Politikentwürfe doch irgendwie zusammenführen zu wollen, die auch durchaus in der Bevölkerung eine gewisse Erwartung geweckt hat und die dann nicht in allen Dingen, aber doch in einigen weit hinter dem zurückgeblieben ist, nicht nur im Stil, im Miteinander, in der Verlässlichkeit, zum Beispiel gefundene Kompromisse auch als gemeinsame zu vertreten, sondern eben auch tatsächlich inhaltlich viele große Baustellen, wenn wir ans Gebäudeenergiegesetz denken, beispielsweise die Frage des Wohnungsbaus, weit hinter dem zurückgeblieben ist, was sie sich vorgenommen hatte und trotzdem, würde ich sagen, zumindest im Krisenmanagement die Bilanz nicht so schlecht ausfällt, wie sie vielleicht im Gesamteindruck aussieht. Denn gerade die Sorge vor öffentlichen Wärmeräumen, Menschen, die ihre Wohnungen verlieren aufgrund der Energiepreise und anderes mehr, die hat man doch sehr gut abfedern können. Und man hat es auch geschafft, zumindest in den Ausbau der erneuerbaren Energien innerhalb einer sehr kurzen Zeit sehr weit voranzubringen.
Und es ist ja auch nicht so, dass auch wenn man heute einen Strich drunter machen kann, dass die Bundesregierung dann nicht mehr arbeitet, zumindest kommissarisch bis zu den Neuwahlen. Und es sind ja auch diese Woche noch Bundestagssitzungen und da will die Regierung noch einiges umsetzen. Am Donnerstag zum Beispiel die Grundgesetzänderung in Sachen Bundesverfassungsgericht. Wie wichtig ist das aus Ihrer Sicht, dass das wirklich noch passiert?
Ich glaube, das ist sehr wichtig. Die Wahlen zum Beispiel in Ostdeutschland, in Thüringen im Besonderen, haben uns ja gelehrt, dass wir uns auch mit solchen Fragen wie der nach einer möglichen Sperrminorität beschäftigen müssen. Also was passiert, wenn eine oder mehrere Parteien in der Lage sind, solche Zweidrittel-Mehrheitsentscheidungen zu blockieren? Umso wichtiger ist es, dass jetzt, wo doch auch es in dieser Frage ein Miteinander gibt zwischen den bisherigen Regierungsparteien und der Union, man solche Entscheidungen noch trifft, weil sich eben noch nicht abzeichnet, wie der nächste Deutsche Bundestag aussehen wird und ob man dann womöglich in einer Situation wäre, das Szenario muss man mitdenken, dass solche Zweidrittelentscheidungen gar nicht mehr ohne weiteres treffbar wären, zumindest nicht ohne solche Parteien, womöglich dann, ich sag mal, in einer Art Tauschgeschäft oder in irgendwelchen Verhandlungen stärker daran beteiligen zu müssen.
Mit dieser Vertrauensabstimmung heute, da geht ja auch was Neues los, nämlich der Wahlkampf, ein Weihnachtswahlkampf, das gab es auch schon lange nicht mehr. Dazu ist er noch sehr kurz, bis Ende Februar. Was erwarten oder vielleicht befürchten Sie auch für diesen Wahlkampf?
Ja, ich befürchte mehr, als ich erwarte tatsächlich. Zum einen glaube ich, es wird ein sehr unruhiger Wahlkampf, auch in der Tonalität. Jetzt haben sich zwar einige Parteien der Mitte versprochen, sozusagen Anstand und respektvoll miteinander umzugehen. Aber ich nehme an, dass alleine die Kanzlerkandidatur von Frau Weidel und die Tatsache, dass wir eben auch Spitzenkandidierenden Runden sehen werden, bei denen sie dabei ist, durchaus sozusagen den Tonfall, die Diskurskultur dieses Wahlkampfes nochmal zuspitzen wird. Dann haben wir natürlich mit der Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar in den USA ein großes Thema, das die letzten 4 Wochen unseres Wahlkampfes sicherlich sehr maßgeblich prägen wird. Und ich würde auch sagen, Sie haben die Kürze des Wahlkampfes angesprochen. Es musste jetzt vieles sehr, sehr schnell gehen, die Nominierungsprozesse, die Kampagnenplanung, dass es womöglich ein Wahlkampf sein wird, der nicht ganz entlang der großen Themen und Grundsatzfragen geführt werden kann, wie das Land es womöglich bräuchte, sondern der sich an bestimmten einzelnen Sachen abarbeiten wird und wir aber womöglich riskieren, dass wir wieder in eine neue Wahlperiode starten unter einer neuen Regierung, ohne dass die fundamental großen Fragen, das meint natürlich insbesondere Investitionen, also Schuldenbremse versus Steuergerechtigkeit, generell soziale Gerechtigkeit, aber auch das Klimathema womöglich doch hinter dem zurückbleiben, was man an Zeit und an Debatte bräuchte, um darüber grundsätzlich zu sprechen.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Ein voller Plenarsaal im Deutschen Bundestag, das kommt nicht in jeder Sitzungswoche vor. Es gibt Zeiten, da fragt man sich, wer hört dem Redner, der Rednerin am Pulte eigentlich gerade zu? Heute ist nicht so ein Tag der leeren Ränge. Sicherlich nicht. Es ist eine Sondersitzung. Heute geschieht etwas, was nicht oft vorkommt. Der Bundeskanzler stellt die Vertrauensfrage. Olaf Scholz greift zu diesem Instrument, das nur ihm, also dem Kanzler, zur Verfügung steht. Und das mutet für viele so ein bisschen merkwürdig an, er will diese Vertrauensfrage verlieren. Denn dann kann der Bundestag aufgelöst werden und der Weg ist frei für Neuwahlen. Die Fraktionen haben sich auch auf den heutigen Tag vorbereitet und Uwe Jahn in Berlin beschreibt uns mal wie.
Es ist kein Tag wie jeder andere im Bundestag. Eigens für die Vertrauensfrage gibt es eine Sondersitzung an einem Montag. Beginn 13 Uhr mit einer Erklärung des Bundeskanzlers und anschließender Debatte. Vorher treffen die Bundestagsabgeordneten sich mit den eigenen Leuten ihrer Fraktionen oder Gruppen. Thema: Wer stimmt bei der Vertrauensfrage wie? Das zu organisieren ist Aufgabe der parlamentarischen Geschäftsführer. Für die aktuell größte Fraktion ist es Katja Mast von der SPD.
Zuerst mal stehen wir fest an der Seite von unserem Bundeskanzler Olaf Scholz und alle anderen Fraktionen müssen für sich entscheiden.
Das heißt, die Abgeordneten der SPD-Fraktion sind angehalten, mit Ja zu stimmen, also dem Bundeskanzler das Vertrauen auszusprechen. Etwas anders ist die Lage beim Koalitionspartner, den Grünen. Zwar gehören sie der Regierung von Olaf Scholz noch an, aber im Wahlkampf setzen sie sich auch von der SPD ab, mit der es ab Februar für sie womöglich gar keine Regierungsoption mehr gibt. Zusätzlich will Fraktionschefin Britta Hasselmann wohl auf Nummer sicher gehen.
Weil das gewünschte Ergebnis der Weg zu Neuwahlen ist, deshalb enthalten wir uns. Und werden das der Fraktion auch so empfehlen.
Die Diskussionen darüber finden hinter verschlossenen Türen statt, auch bei der AfD. Da könnte es kontrovers werden, denn einzelne Abgeordnete haben signalisiert, dass sie mit Ja stimmen könnten, also für Scholz. Das weiß auch der parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann.
Ich habe diese Stimmen auch vernommen. Das ist einfach die Wertung und die Ansicht, dass der Merz mit seinem festen Willen, Taurus-Marschflugkörper, die er Moskau erreichen können, an die Ukraine zu übergeben, dass da wirklich eine Grenze überschritten ist und dass das nicht sein darf.
Und im Vergleich dazu erscheint Scholz manchen in der AfD dann doch noch als das kleinere Übel.
Die Fraktion wird das wägen. Aber ich gehe davon aus, dass die Fraktion insgesamt dem Scholz nicht das Vertrauen ausspricht, sondern wir wollen Neuwahlen.
Und das will auch die größte Oppositionsfraktion, die CDU-CSU. Die Gruppen, also die Linke und das BSW, dürften es genauso sehen. Sie werden dem Bundeskanzler kaum das Vertrauen aussprechen. Auch weil die Abstimmung zur Vertrauensfrage namentlich sein wird. Das heißt, jede und jeder muss einkalkulieren, dass er sich für sein Stimmverhalten rechtfertigen muss. Wenn Olaf Scholz erwartungsgemäß am Nachmittag mehr Nein als Ja-Stimmen erhält, kann Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Bundestag auflösen.
Bevor die Entscheidung darüber zu fällen ist, werde ich sicher die Gespräche mit den im Bundestag vertretenen Parteien und Gruppierungen aufnehmen und danach entscheiden.
Tatsächlich ist der Bundestag auch nach seiner offiziellen Auflösung durch Steinmeier noch beschluss- und handlungsfähig. Das Parlament in seiner jetzigen Zusammensetzung ist erst dann Geschichte, wenn nach der Wahl der neu gewählte Bundestag zusammentritt.
Wir gucken jetzt auf das, was heute passiert. Ich habe mit Katja Mast gesprochen. Sie ist die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD im Bundestag. Und ich habe sie gefragt, als Schröder die Bundestagswahl nach seiner Vertrauensfrage verlor, 2005 war das, wurden Sie zum ersten Mal in den Bundestag gewählt. Und jetzt kurz vor Ihrem Wahlkampf Nummer 6 nehmen Sie an einer Vertrauensfrage teil. Wieder stellt Sie einen SPD-Kanzler. Das ist schon ein historischer Tag für Sie, oder?
Na, es ist schon ein ganz besonderer Tag. In meiner politischen Biografie ist noch nie die Vertrauensfrage gestellt worden. Aber es ist vor allen Dingen auch für die Bürgerinnen und Bürger ein wichtiger Tag, weil damit der Weg freigemacht wird für eine Richtungsentscheidung für Deutschland im Februar. Und dann haben die Bürgerinnen und Bürger die Wahl.
Sie als parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Sie haben auch eine wichtige Aufgabe, auch heute noch. Sie organisieren die Abstimmung in der Fraktion. Sie treffen die Kolleginnen und Kollegen ja noch. Wie werden Sie und Ihre Parteifreunde abstimmen?
Die SPD-Bundestagsfraktion steht ganz klar an der Seite von unserem Bundeskanzler Olaf Scholz. Und so werden wir dann auch heute abstimmen.
Also Sie werden ihm das Vertrauen aussprechen?
Wir stehen an seiner Seite und wir stimmen genauso ab, ja.
Also, wenn Sie ihm das Vertrauen aussprechen, dann tun Sie eigentlich was, was er eigentlich nicht will. Er will ja nicht Ihr Vertrauen haben. Aber warum ist es so schwierig und warum kann man so schwer drüber reden?
Das ist ja gar nicht schwierig, darüber zu reden. Wir sprechen ja darüber, sonst hätten wir uns heute Morgen nicht verabredet. Aber das ist einfach so, nochmal, ich habe ja ganz klar gesagt, dass wir ihm das Vertrauen aussprechen. Also insofern müssen wir da auch nicht darüber spekulieren. Aber wichtig ist doch für die Bürgerinnen und Bürger. Es geht um eine Richtungsentscheidung in unserem Land. Es geht darum, ob wir Wirtschaft und Arbeit und Soziales gegeneinander ausspielen oder ob wir diesen Kern unserer Gesellschaft erhalten, nämlich dass wir auf starke Wirtschaft und Zusammenhalt setzen. Und der Bericht davor zu VW und Frau Cavallo, da ging es ja genau darum, wird Wirtschaft und Arbeit gegeneinander ausgespielt oder tun wir alles, die Arbeitsplätze am Standort Deutschland zu halten, sie auszubauen und in die Zukunft zu führen.
Frau Mast, wir wollen aber trotzdem heute Morgen, weil wir es eben auch zum Thema gemacht haben, ein bisschen noch im Bundestag bleiben und auf die Vertrauensfrage gucken, weil wir uns schon gefragt haben, klar, der Bundeskanzler greift zu diesem Schachzug und will die Vertrauensfrage verlieren, damit es eben Neuwahlen geben kann im Februar. Wäre es dann nicht trotzdem irgendwie viel einfacher und den Bürgerinnen und Bürgern auch verständlicher darzulegen, wenn sich die SPD enthielte, so wie es zum Beispiel auch die Grünen machen, dann müssen sie nicht Ja sagen zu Olaf Scholz, wir sprechen dir das Vertrauen aus, wenn der das eigentlich gar nicht will.
Also zuerst mal sind wir ja auch in einer anderen historischen Situation als 2005. Wir haben jetzt eine Situation, da hat die Regierung keine Mehrheit mehr. Das war bei Gerhard Schröder 2005 anders. Und die ganze Opposition hat schon gesagt, dass sie dem Bundeskanzler das Vertrauen nicht ausspricht. Und es gibt für uns überhaupt keinen Grund, ihm das Vertrauen nicht auszusprechen, weil es geht darum, dass er die richtigen Weichen für unser Land stellt. Okay. Und er ist auch der gute, bessere Kanzler für die Zukunft.
Okay, also Olaf Scholz stellt die Vertrauensfrage, weil er natürlich auch die Staatskrise beenden will und eben, ich habe es schon gesagt, die Neuwahlen ermöglichen will. Aber wenn wir uns jetzt mal die aktuellen Umfragen anschauen, dann macht er vielleicht doch eher den Weg frei für den neuen Bundeskanzler Friedrich Merz.
Frau Schmidt, ich finde ein bisschen schwierig, von Staatskrise zu sprechen. Da will ich Ihnen auch widersprechen, weil wir werden erleben, dass wir auch in dieser Sitzungswoche im Deutschen Bundestag neben der Vertrauensfrage haben wir eine ganz normale Sitzungswoche, in der viele Gesetze verabschiedet werden. Zum Beispiel den Schutz des Verfassungsgerichts vor Verfassungsfeinden. Wir werden Kindergeld erhöhen und die kalte Progression ausgleichen. Wir werden das Deutschland-Ticket im Bundestag ganz sicher zur Abstimmung stellen, weil sonst würde das nochmal um 20 oder 30 Euro ab Januar teurer. Das können wir uns nicht erlauben. Mir ist wichtig, dass wir auch sehen, dass dieses Parlament handlungsfähig
ist
in unser Land. Und es gibt natürlich Konflikte, zum Beispiel die Frage, entlasten wir die Verbraucherinnen und Verbraucher und die Wirtschaft beim Thema Energiekosten? Da müsste die CDU springen. Das verweigert sie. Sie nimmt grob fahrlässig in Kauf, dass viele Monate die Frage der Energiepreise nicht geklärt sind in unserem Land.
Gut, ich nehme das zurück mit der Staatskrise, aber möchte trotzdem noch eine Antwort auf die Frage, ob diese Neuwahlen nicht den Weg frei machen für einen Kanzler Merz.
Die Neuwahlen machen den Weg frei, am 23. Februar eine Richtungsentscheidung zu treffen. Der Wahlkampf beginnt gerade erst. Wir werden in dieser Woche unser Wahlprogramm vorstellen und die Bürgerinnen und Bürger haben dann die Wahl. Und ich bin lang genug in der Politik, um zu wissen, dass heutige Umfragewerte nicht die Ergebnisse bei Bundestagswahlen sind und es souverän wird entscheiden und das eben erst Ende Februar und nicht heute.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.